Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn, heißt sie aus dem Bukarester Funkhaus Monika Strava am Mikrofon. Der Monat Mai zeigt sich von seiner schönsten Seite mit frischem Grün, längeren Tagen und vielen Geschichten, die bewegen und verbinden. Genau solche Beiträge haben wir auch diesmal für Sie vorbereitet. Der Mai stand im Zeichen von Begegnung, Erinnerung und Kultur. Wir begleiten die 5. Bartok-Fahrradtour des Temeswarer Vereins Svarbastia auf ihrer Route von Temeswar über Szeged bis nach Kalacsa Bay. Außerdem berichten wir über den Vortrag von Stefan Wehrhahn, Enkel Konrad Adenauers, an der Westuniversität Temeswar zum 150. Geburtstag des ersten deutschen Bundeskanzlers. In 5 Kirchen lernen Erwachsene ungarndeutsche Volkstänze kennen. Die österreichische Autorin Theodora Bauer spricht in Bukarest und Klausenburg über Literatur und Theater. Und der ukrainische Pfarrer Alexander Groß erzählt in Bukarest von Hoffnung und Glauben im Krieg. In der kommenden Stunde begleiten wir Sie also mit einer bunten Mischung aus Kultur, Alltag, Begegnungen und besonderen Momenten aus dem Wonnemonat Mai. Lehnen Sie sich also entspannt zurück und genießen Sie unser heutiges Programm.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Den ersten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Temeswar. Europa, Demokratie und die Verantwortung der jungen Generation, das waren die zentralen Themen eines besonderen Vortrags an der Westuniversität Temeswar. Anlässlich des 150. Geburtstags des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer sprach dessen Enkel Stefan Wehrhahn über das europäische Erbe seines Großvaters und die Bedeutung europäischer Werte in der heutigen Zeit. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar gemeinsam mit der Westuniversität Temeswar. Sie hören einen Beitrag von Danis Bataru von der deutschen Sendung von Radio Temeswar.
Die Persönlichkeit Konrad Adenauers steht bis heute für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, für Versöhnung und für die europäische Einigung. Genau diese Werte stellte Stefan Wehrhahn auch bei seinem Vortrag an der Westuniversität Temeswar in den Mittelpunkt. Der Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers sprach vor Studierenden, Lehrenden und Gästen über die Herausforderungen Europas in einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Spannungen. Dabei erinnerte er daran, dass Frieden, Demokratie und Zusammenarbeit in Europa keine Selbstverständlichkeit seien.
Er hat schon 1952, also vor mehr als 70 Jahren, fast 80 Jahren gesagt, dass es wichtig ist, dass es nur sein kann, dass Europa zum Frieden kommt, wenn sich die Staaten zusammentun, wenn sie zusammenwachsen und wenn sie eine gemeinsame Strategie machen. Und heute, in der heutigen Zeit, ist das besonders wichtig, dass Europa eine gemeinsame Strategie hat in vielerlei Hinsicht, weil von außen kommt auch sehr viel Druck. Meines Erachtens nach die wichtigste und größte Herausforderung besteht darin, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, sei es, weil kriegerische Auseinandersetzungen bestehen oder sei es, dass der Klimawandel dazu führt, dass große, schreckliche Naturereignisse passieren. Und dann müssen die Menschen fliehen und dann orientieren sie sich natürlich an die nächste beste Kontinent. Und das ist für viele, zum Beispiel aus Afrika, es wird Europa sein in der Zukunft. Im Jahre 2100 wird Afrika 4 Milliarden Menschen haben. Heute hat es 1,5 Milliarden. Und diese Menschen wollen alle leben, wollen alle ihre Familie haben, ihr Haus haben. Sie wollen in irgendeiner Form auch davon partizipieren, von einem Wohlstand. Und das müssen wir als Europäer organisieren. Also die Migration ist das erste Thema. Das zweite große Thema ist Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit, und zwar bezahlbare Sicherheit. Die Steuermittel müssen sparsam eingesetzt werden. Und deswegen ist es besser, wir bündeln unsere Einkäufe sozusagen von Waffen gemeinsam und nutzen sie dann auch gemeinsam. Da können wir sehr, sehr viel besser sein und auch viel Geld sparen. Ja, und das Dritte ist, dass wir die europäischen Institutionen stärken müssen. Es muss irgendwann eine europäische Verfassung geben, wo zum Beispiel die Rolle von einer Kommune, so wie Temeswar oder andere Kommunen in Europa, genau definiert ist. Was machen die Kommunen? Dann darüber, was machen die Provinzen? Dann darüber, was machen die Länder, die Nationalstaaten? Und zum Schluss, was macht Europa? Das nennt man Subsidiarität. Von unten nach oben. Und so stelle ich mir auch vor, wird Europa wachsen, Die Menschen müssen es begreifen, dass es nützt, in Europa zu sein. Und wenn es was nutzt, dass sie dann Feuer, emotional Feuer fangen und sagen, jawohl, dafür wollen wir sein. So ähnlich wie die European Song Contest, aber auch sehr viel Temperament und sehr viel Emotion. Und das brauchen wir wieder in Europa, von unten nach oben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in den Büchern und in den Veröffentlichungen auch meines Großvaters gelesen, was er gesagt hat zu Europa und wie er reagiert hat, zum Beispiel auf äußeren Druck, damals von Stalin, ja 1952 zum Beispiel. So, und dann spüre ich bei mir, seitdem ich habe gearbeitet zum Beispiel für den internationalen Firmen und auch für Züge, für die Züge, die ganz in Europa fahren können. Also ich habe mein ganzes Leben eigentlich immer für Europa gekämpft. Und ich habe jetzt noch ein paar Jahre zu leben, das möchte ich dazu führen und dazu beitragen, dass Europa tatsächlich entsteht.
In seinem Vortrag betonte Stefan Wehrhahn die Bedeutung des Dialogs zwischen den europäischen Staaten und die Verantwortung der jungen Generation für die Zukunft Europas. Die Veranstaltung wurde vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar organisiert. Für die Leiterin des Kulturzentrums Mona Pecek war der Besuch von Stefan Wehrhahn auch ein wichtiges Signal für die deutsch-rumänische Beziehungen und für den europäischen Gedanken in Temeswar.
Ich habe diese Empfehlung bekommen dieses Jahr, dass Stefan Wehrhahn gerne nach Rumänien, nach Temeswar kommen würde. Und ja, dann wir haben ihn einfach eingeladen. Und aufgrund der Tatsache, dass dieses Jahr 150 Jahre seit der Geburt Konrad Adenauers gefeiert werden, hat sich auch die Konrad Adenauer Stiftung involviert im Projekt. Und das Goethe-Institut ist ja natürlich unser Unterstützer. Also gehören wir alle zusammen in diesem Fall. Temeswar schätzt europäische Werte und fördert diese sehr. Daher ist es natürlich, dass das eine Veranstaltung in Temeswar organisiert wird. Denn Stefan Wehrhahn ist ja ein Unterstützer der gemeinsamen europäischen Werte und er spricht über mögliche Lösungen, um Europa weiterhin zu stärken, überhaupt in diesen Zeiten, in der Demokratie so gefährdet ist.
Der Vortrag an der Westuniversität Temeswar war Teil einer Veranstaltungsreihe zum 150. Geburtstag Konrad Adenauers und erinnerte daran, wie aktuell die europäische Werte des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers auch heute noch sind. Einen Tag darauf hielt Stefan Wehrhahn auch vor Schülern der Nikolaus-Lenau-Schule im AMG-Haus einen Vortrag und beteiligte sich auch am Mai-Treffen des deutschen Wirtschaftsclubs Banat.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir verweilen auch weiterhin im Banat, werte Damen und Herren, und bei uns wird es jetzt sportlich. Die 5. Bartok-Fahrradtour ereignet sich erneut an diesem Wochenende in Westrumänien. Sie soll Radfahrer aus mehreren Ländern zusammenbringen und dabei Sport, Kultur und grenzüberschreitende Zusammenarbeit miteinander verbinden. Die Veranstaltung wird vom Temeswarer Verein Warba Stea Bastion organisiert und findet am Samstag und Sonntag auf der Strecke Temeswar-Szeged-Kalatsch im Banat statt. Die Tour hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen, grenzüberschreitenden Initiative in Banat entwickelt. Neben dem sportlichen Aspekt wollen die Veranstalter auch die kulturellen und historischen Verbindungen der Region sichtbar machen. Vorgesehen sind Kultur- und Gastronomieprogramme, sowohl beim Auftakt auf dem Domplatz in Temeswar mit dem Auftritt der lustigen Lenau-Schüler-Tanzgruppe, geleitet von Daniela Malanchuk, als auch in Alt-Beschenova in Szeged und im Kurort Kalatsza Bay. Einzelheiten zur 5. Bartok-Fahrradtour erfuhr unsere Kollegin Astrid Weiß von Radio Temeswar vom ungarischen Honorarkonsul in Temeswar, Peter Tomasz.
Die Bartok-Radtour ist weit mehr als eine sportliche Veranstaltung. Sie verbindet Bewegung, Kultur und gelebte Multikulturalität entlang einer einzigartigen Route durch das Banat und die Grenzregion bis nach Szeged. Wir fahren durch Dörfer, die ehemalige deutsche Dörfer, serbische, rumänische, bulgarische Dörfer. In Groß St. Peter werden die Serben uns 10 Minuten lang tanzen. In Alt-Beschenova, Dudeštivek, werden bulgarische Tänze vorgeführt. Also es ist eigentlich auch eine Kulturtour. Und deutsche und ungarische Tänze am Domplatz.
Am 30. Mai um 10 Uhr wird losgefahren. Davor gibt es die deutschen und ungarischen Tänze. Wer tanzt?
Die Lenau-Schule wird uns etwas vorbereiten. Ich weiß es nicht genau. Und ich finde das auch sehr schön, dass verschiedene Schulen, verschiedene Ethnien dabei sind und zeigen wollen, ja, Wir möchten diese zwei Partnerstädte, Temeswar und Szeged, verbinden und so verbinden, dass wir eigentlich über unsere Multikulturalität das tun. Und übrigens, die Fahrradtour heißt Bartók. Béla Bartók kommt aus Groß-San-Nikolaus und wir wissen, dass er verschiedene Volkslieder, verschiedene Ethnien gesammelt hat. Also wenn wir über Banat und Multikulturalität reden, dann ist Bartók wirklich sehr wichtig.
Diese Fahrradtour findet in diesem Jahr zum 5. Mal statt. Wie war die Teilnahme in den letzten Jahren? Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie dieses Jahr?
Wir hatten so circa immer 100, 150 Teilnehmer. Wir hoffen, dass diesmal 200 werden. Ich möchte alle einladen und sagen, dass niemand soll sich erschrecken. Die 130 Kilometer sind erstens machbar. Und wenn jemand das nicht machen kann oder will, man kann auch nur Teilstrecken absolvieren. Wir organisieren Busse. Und nach so circa 25 Kilometer ist es möglich, ein- und auszusteigen. Diese Punkte sind bei Böile Kalacsa, bei Groß-St. Peter, bei Alpeche Nova und Kübekhasa. Das ist so 25 Kilometer getakt, so circa. Und überall kann man Wasser trinken. Das ist im Preis inbegriffen. 80 Lei ist übrigens, kostet diese Tour. Und auch Sandwiches werden vorbereitet. Und 25 Kilometer ist absolut machbar.
Sollte man E-Bike haben oder reicht ein normales Straßenfahrrad oder eher Mountainbike? Was hat der Erfahrungswert denn gezeigt?
Natürlich, E-Bikes helfen sehr und wir erlauben das. Aber Mountainbikes würde ich vielleicht nicht so sehr vorschlagen, weil die sind auf Asphalt nicht so schnell. Also man soll diese Tracking oder Crossrads, wie die so heißen, soll man nehmen und schon eine bessere Qualität haben. Es ist viel leichter, wenn man gute Fahrräder hat.
Besondere Ausrüstung braucht man da oder gibt es sowas wie ein Safety Car, das hilft, wenn mal eine Panne passiert?
Also auf jeden Fall Helm. Diese Hose mit spezieller Polsterung, das ist sehr wichtig.
Altersbeschränkungen, gibt es die?
Altersbeschränkungen gibt es nicht, aber ich glaube, unter 10 Jahren ist es etwas problematisch. Aber wenn ich mich richtig erinnern kann, war auch ein 8-jähriger Junge, der Teilstrecken machen konnte. Aber jeder kann mitkommen. Ich meine, wenn ein 5-jähriger kommt und schafft ein paar Kilometer oder die Eltern helfen, es ist ein besonderes Erlebnis.
Inwiefern zählen Sie auf die Teilnahme von Vertretern der beiden Städte, Temeswar oder Szeged?
Erstens möchte ich mich bedanken bei der Stadt Temeswar. Herr Bürgermeister Fritz hat uns immer unterstützt, immer uns verstanden und sogar so unterstützt, dass er jedes Mal rausgekommen ist und vom Domplatz mit uns losgefahren ist. In Szeged erwartet uns dort, da ist auch ein Verein, der uns das Essen organisiert, ist kostenlos. Und der Vizebürgermeister hat uns immer empfangen. Aber es ist immer noch ausbaufähig und wir würden uns sehr freuen, wenn die beide Bürgermeister gemeinsam so auf der Strecke erscheinen würden. Für uns ist sehr wichtig, die Multikulturalität, die Beziehungen zwischen Szeged und Temeswar aufzuzeigen. Und ich habe das in einer Zeitung von 1912 gefunden und ich konnte das nicht glauben. Stellen Sie sich vor, 1912 gab es Zugverbindungen zwischen Szeged und Temeswar, zwischen Budapest und Temeswar über Szeged, 7-mal am Tag. 7-mal. Und heute gibt es keine Zugverbindung. Und irgendwie wollen wir das ein bisschen auffrischen und bisschen wirken, dass da etwas passiert.
Also am Samstag geht es los um 10 Uhr vom Domplatz, am Samstag, dem 30. Mai. Am späten Nachmittagabend ist man dann in Szeged und wird dort auch verköstigt.
Ja, es sind die Szegeder Tage am 30. Mai. Weinverkostungen, es ist Wahnsinn, sehr viel los. Und wir kommen im Zentrum an, wir wohnen auch im Zentrum. Also es ist wirklich viel zu erleben, es ist auch sehr schön. Sonntag um 10 Uhr, ungarische Zeit, 11 Uhr, rumänische Zeit, fahren wir zurück. Zurück bedeutet aber nicht bis Temeswar, sondern wir kommen in Kalacsa an. weil Brile Calacha sehr schön, so ein Park, sehr, sehr angenehm ist und wir möchten vermeiden, diesen Riesenverkehr, wenn man in Temeswar reinfährt, das ist nicht so angenehm und ist auch gefährlich. Und wir organisieren auch mit Bussen zurückzufahren. Die Bortokratur bietet somit ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Sport, kultureller Austausch und das gemeinsame Feiern der Vielfalt miteinander verschmelzen lassen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculte.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Willkommen zurück, werte Damen und Herren. Auch im ungarischen Fünfkirchen ist Bewegung angesagt. Hier wird das Tanzbein geschwungen. Erwachsene ohne Tanzkenntnisse können in Fünfkirchen ungarndeutsche Tanzschritte erlernen. Das Programm leitet Judith Maus, die sich an den Kenntnissen und Interessen der Teilnehmer orientiert, und Heidi Gerner von Radio Fünfkirchen über den Kurs erzählt hat.
Wir sind heute hier im Lenau-Haus. Hier fand ein Tanzunterricht statt für Anfänger, für Erwachsene. Wie ist das Ganze zustande gekommen?
Die Anniko Messer hat mich angerufen, vor 2 Wochen oder 3, dass sie so eine Idee hat, dass hier im Lenau-Haus so ein Tanzhaus, sagen wir mal, zustande bringen konnte und ob ich vielleicht auch mitmachen möchte. Und dann habe ich der Anniko gesagt, dass ich sehr gerne komme. Hier ist das Ziel Grundschritte zu erkennen und lernen und einüben. Grundschritte für Walzer und Grundschritte für Polka, für Erwachsenen und für ganz, ganz Anfänger, die gar nicht vorher mit dem Tanzen etwas zu tun hatten.
Wie sieht das aus eigentlich? Wie fängt das Ganze an?
Zuerst kommen die Grundschritte. Die Walzergrundschritte, rechtes Bein, linkes Bein und so weiter. Und auch bei dem Polka geht es so. Ganz, ganz am Anfang müssen die Tänzer, die jetzt tanzen lernen möchten, diese Schritte erkennen und einüben und dann können wir weitergehen.
Sie unterrichten auch Kinder. Inwiefern unterscheidet sich Kinder oder Erwachsene zu unterrichten am Anfang?
Ich glaube, das ist ganz anders, die beiden Altersgruppen. Seit 1998 unterrichte ich im Valeria-Koch-Schulzentrum, auch ungarische Volkstanz. Bei den Kindern ist es auch nicht leicht, weil als ich angefangen habe, da waren noch viel mehr Kinder, die das Tanzen von zu Hause mitgebracht haben. Heute ist das nicht mehr so. Heute müssen sie das in der Schule lernen. Auch die Bewegung, die Bewegungskoordination der Kinder ist viel schwächer geworden, das muss ich sagen. Die einfachsten Schritte sind für sie am Anfang auch ganz schwer. Ganz einfaches Laufen und Hüpfen. Zuerst müssen sie das lernen, aber sie haben ganz viel Kraft und ganz viel Energie. Also mit diesem Hüpfen, Laufen können wir anfangen, bei den Erwachsenen natürlich nicht. Hier müssen wir die tatsächlichen Schritte einüben, wenn es möglich ist, ohne Hüpfen und ohne Laufen.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie mit dem Tanzunterricht angefangen haben?
Ich bin in eine Familie hineingewachsen, wo Tanz und Musik ganz selbstverständlich zum Alltag gehört haben. Mein Vater war Tanzgruppenleiter in mehreren Orten. Auch mein Onkel und mein Großvater haben Tanzgruppen geleitet. Also einen großen Teil meiner Kindheit habe ich bei Proben verbracht und das habe ich immer sehr geliebt. Als ich im Gymnasium, im Löwe-Gymnasium auch aktiv zu tanzen begonnen habe, da ist es mir zuerst die Idee gekommen, dass ich es auch weitergeben möchte. Und das ist für mich schon ganz wichtig geworden, davon, was ich von dieser Kultur bekommen habe, etwas auch weiterzugeben.
War das dann also aus der Familie selbstverständlich, dass Sie das machen möchten?
Ja, natürlich. Ich bin einfach darin hingewachsen.
Was kann das Tanzen für die Kinder oder Erwachsenen geben? Was würden Sie so herausheben? Warum ist das gut?
Wenn ich davon ausgehe, was mir diese Kultur gegeben hat, dann muss ich sagen, das kann auch den Kindern ganz, ganz viel geben. Vor allem eine Gemeinschaft. wo sie einen Wert fürs Leben bekommen, wo sie sich gut fühlen. Wir müssen diese Kultur so weitergeben, dass die Kinder die Möglichkeit haben, das zuerst kennenlernen, dann später lieben lernen. Und dann vielleicht, wenn wir das gut machen, dann wird das auch ein wichtiger Teil auch ihres Lebens sein.
Wie kann man das gut machen?
Das ist eine schwere Frage. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man das mit Freude macht. Freude und Vorbildwirkung sind sehr wichtig. Wenn das die Kinder ohne Zwang ganz natürlich machen, dann ist es, glaube ich, ein guter Grund dafür. Dazu brauchen wir bei den Kindern auch natürlich die Eltern. Wenn die Eltern auch aktiv und begeistert sind, dann können wir die Kinder auch viel leichter anstecken.
Ist es heutzutage schwierig, die Kinder zu motivieren, dass sie sich bewegen, dass sie tanzen, als ob vielleicht mit dem Handy rumspielen oder sowas?
Viel schwerer als früher, glaube ich. Aber ich glaube, mit der Gemeinschaft können wir die Kinder auch so anstecken. Ja. Gemeinschaft ist die wichtigste, glaube ich. Weil wenn sie solche Freunde haben, wenn sie Zeit mit solchen Menschen verbringen können, die sie gerne haben, dann machen sie ganz egal was, aber das machen sie dann gerne mit.
Wird auf einer Probe auch darauf gezielt hingearbeitet, dass die Gruppe gut zusammenhält?
Ich probiere es auch. Das halte ich für wichtig. Was ganz interessant ist, wir machen immer Trainingslager in Wemind. Seit 25 Jahren mache ich das. Die ersten Tänzer, die ich unterrichtet habe, die sind schon 32, 33 Jahre alt. Aber wenn wir irgendwo uns treffen, dann fragen sie immer, machen wir vielleicht wieder so ein Trainingslager, weil die für sie so ein gutes Erlebnis war.
Das ist nicht eine gewöhnliche Sache. Wie ist dazu die Idee gekommen, so ein Lager zu halten eigentlich?
Ja, wir machen Volkstanzunterricht in der Schule so, dass es in den Stundenplan eingebaut ist. In der Unterstufe haben wir von den 5 Sportstunden 2 Volkstanz, aber die sind nur 45 Minuten lang. Die Kinder müssen sich umziehen und dann am Ende der Stunde wieder umziehen. Also bleibt nicht viel Zeit fürs Tanzen. Wenn wir so einen Tanzlager machen, von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag, da haben wir ganz viel Zeit zu tanzen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, Choreografien zusammenzustellen oder schwerere Schritte einzuüben. Was Zeit benötigt, das können wir dort im Lager machen.
Was war die Erfahrung heute? Wie waren die Tänzer? Wie hat das Ganze sich angefühlt als Lehrerin?
Leider waren nicht so viele dabei, aber vielleicht zum nächsten Mal kommen mehrere. Die da waren, die haben mit Freude mitgemacht. Das hat mir auch Freude gemacht. Sie haben alles probiert, das zu lernen, was ich gezeigt habe. Das werden wir mal sehen. Ich habe mich gut gefühlt und ich hoffe, dass die Teilnehmer auch sich gut gefühlt haben.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle, landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir kehren nun, werte Damen und Herren, zurück nach Siebenbürgen. Die österreichische Romanautorin und Dramatikerin Theodora Bauer war vom 18. bis zum 21. Mai zum ersten Mal in Rumänien zu Gast beim Österreichischen Kulturforum. Die Autorin sprach mit Germanistik-Studierenden sowie Studierenden der Fachrichtungen Dramatisches Schreiben und Theaterregie in Bukarest und Klausenburg über einen ihrer bekanntesten und preisgekrönten Romane, Chicago, erschienen im Picus Verlag im Jahr 2017. 100 Jahre liegen zwischen den Krisen der Zwischenkriegszeit und unserer heutigen Welt. Und doch ähneln sich die Geschichten oft bis ins Detail. Im Roman Chicago wird die Flucht vor der Armut aus Mitteleuropa in die USA so feinfühlig vorgestellt, dass die Kritik von einem Kommentar zur aktuellen Lage in Europa spricht. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen mit Studierenden standen die theatrale Adaptation des Stoffes sowie die Parallelen der Auswanderungsgeschichte der 1920er Jahre zur heutigen Situation. Viele der damaligen Auswanderer stammten genau von hier. aus dem Bürgen und Tempanat. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Österreichischen Kulturforum in Zusammenarbeit mit den lokalen Österreich-Bibliotheken und Universitäten. Unsere Kollegin Gabriela Mese von der deutschen Sendung von Radio Neumarkt sprach mit Theodora Bauer.
Sie sind zum ersten Mal in Rumänien zu Gast. Welche sind Ihre ersten Eindrücke von den Studierenden vom Land?
Also die Eindrücke von den Studierenden, ich habe den Eindruck, dass sie sehr aufmerksam sind und sehr interessiert. Und ich schaue ja bei den Lesungen in ihre Augen und ich sehe auch, dass sie dabei sind. Ich finde es nur schade, dass sie so wenige Fragen stellen. Aber ich habe schon gehört, dass es hier nicht üblich ist. Ja, da habe ich mich ein bisschen gewöhnen müssen. Ich habe mir zuerst gedacht, oh, vielleicht war mein Vortrag nicht so mitreißend, aber ich habe dann gehört, dass es typisch ist, dass die Leute hier wenig fragen. Das finde ich sehr schade, weil ich glaube, sie sind sehr gut in dem, was sie tun.
In Chicago flüchten Menschen aus Siebenbürgen und Tempanat vor der Armut. Ist diese Rumänienreise für Sie auch eine literarische Spurensuche?
Eigentlich nicht, nein. Eigentlich ist es für mich einfach schön, dass ich so lange nach seinem Erscheinen noch immer mit meinem Werk herumreisen darf, dass ich das weiter präsentieren darf. Das Buch ist ja schon 2017 erschienen. Es ist auch adaptiert worden für die Bühne. Deswegen habe ich auch zum Beispiel mit Studierenden von Film- und Theaterinstituten gesprochen. Aber für mich ist dieses Thema Migration literarisch abgeschlossen. Das war sozusagen meine Bearbeitung dieses Themas. Aber ich finde es wahnsinnig schön, dass sich nach wie vor so viele Leute dafür interessieren. Und ich glaube, dass das Buch den Menschen viel gegeben hat. Sonst würden sie es nicht so lange nach seinem Erscheinen noch lesen.
Sie erzählen von Wirtschaftsmigration und politischem Umbruch vor dem Zweiten Weltkrieg. Welche Parallelen sehen Sie zwischen den Krisen der 1920er Jahre und den globalen Debatten von heute?
Ich sehe viele Parallelen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch geschrieben ungefähr 2016 herum. Ich habe angefangen 2015 zu recherchieren. Und wenn Sie sich erinnern, da war ja die Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa. Und ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich gesprochen wurde über die Leute, die das Burgenland verlassen haben in den 1920er Jahren, auch als Wirtschaftsflüchtlinge, und die Leute, die so 2015 herum zu uns gekommen sind, ebenfalls als Wirtschaftsflüchtlinge. Und dieses Buch war so mein Versuch, damit umzugehen. Und es war auch der Versuch, eine Antwort auf die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass man binnen von 20 Jahren, einer sehr kurzen Zeit, von der ersten großen Katastrophe des 20. Jahrhunderts fast direkt in die zweite hineingeschlittert ist. Also vom Ersten Weltkrieg in den Zweiten, welche gesellschaftliche Gemengelage hat es da gebraucht, welche Bedingungen hat es geben müssen, damit so etwas passieren kann.
Sie schreiben eine Emigrationsgeschichte. Wie schaffen Sie beim Schreiben eine Balance zwischen politischer Relevanz und literarischer Freiheit zu machen?
Diese Frage stelle ich mir gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ich überlege mir einfach, welche Themen mich interessieren und dann schaue ich, welche Geschichte ich zu diesem Thema erzählen kann und dann erzähle ich die Geschichte. Also das ist, glaube ich, für mich kein Widerspruch.
Die große Hoffnung ihrer Figuren Ferry, Kotica und Anika heißt Amerika. Warum hier die geplante Auswanderung für die drei stattdessen zur Sackgasse?
Oh, wissen Sie was? Das werde ich Ihnen nicht verraten. Da müssen Sie das Buch lesen, sonst würde ich zu viel vom Inhalt schon jetzt erzählen.
Chicago wurde 2022 von der Wortwiege für das Theater adaptiert. Wie war es für Sie, Ihre Romanfiguren plötzlich physisch auf der Bühne zu sehen?
Das ist sehr spannend. Ich habe die Produktion nämlich nie gesehen. Ich war 2022, zu der Zeit, als es aufgeführt wurde, selber in den USA und habe dort auf einer Uni unterrichtet. Und ich habe den Videomitschnitt jetzt erst vor ein paar Wochen bekommen, um mich hier auf die Reise vorzubereiten. Deswegen war das auch sehr schön, das jetzt mal zu sehen. Also ich habe es tatsächlich nur als Videomitschnitt gesehen und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Wie beeinflusst das Publikum, die Zuschauer, die Zuhörer ihren Schreibprozess? Ob sie beeinflussen einfach?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich schreibe generell keine Geschichten für die Schublade. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, okay, es genügt mir, ich schreibe diese Geschichte einfach auf, weil ich will, dass sie dort steht. Es ist mir egal, wer das liest. Aber ich denke immer schon, dass Leute das lesen. Ich denke vielleicht beim Schreiben gar nicht so sehr daran, dass Leute es sehen oder Leute zuhören. Aber das erste Publikum ist mal, wer liest das? Und dann denke ich mir schon, welche Art von Geschichte würde ich gerne lesen? Wie würde mich es interessieren, dass die Geschichte gestaltet ist? Wann würde ich bei der Stange bleiben als Leserin? Und genau, danach schreibe ich, danach orientiere ich mich.
Um über die Migranten der 1920er Jahre zu schreiben, braucht es viel Sensibilität. Wie viel historische Recherche und wie viel reine Vorstellungskraft steckt in ihren Figuren?
Ich muss sagen, ich habe lange lange zu diesem Buch recherchiert. Es ist bei solchen Recherchen eher die Frage, wann hört man auf? Ja, weil wenn man nicht irgendwann einmal einen Endpunkt setzt, dann kommt man nie zum Schreiben. Und ich sage immer, ich habe keine wirklichen Lebensgeschichten geschrieben, aber ich habe Lebensgeschichten geschrieben, die so passieren hätten können. Das heißt, ich habe sehr gut recherchiert. Wäre das möglich gewesen, dass die Dinge so passiert sind? Ja. Ich sage auch manchmal, dass ich unterschiedliche Lebensläufe remixed habe, also geschaut habe, was sind Dinge, die immer wiederkehren in den Lebensläufen. Zum Beispiel, dass manche Kinder im Burgenland bei der Tante oder bei der Großmutter aufgewachsen sind, weil ihre Eltern in die USA gegangen sind. Viele Eltern sind zurückgekommen. Die Eltern von einem meiner Protagonisten zum Beispiel wollten zurückkommen. Dann ist aber der Erste Weltkrieg ausgebrochen und sie konnten nicht. Also solche Dinge.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags live empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowie um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen, aber auch montags bis freitags zu denselben Uhrzeiten auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle. Online kann man die Sendungen im Livestream mithören auf der deutschsprachigen Seite von Radio Muresch. Das ist radioneumarkt.ro.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Den letzten Aufenthalt machen wir nun, werte Damen und Herren, in Bukarest. Wenn Pfarrerinnen und Pfarrer heute aus der Ukraine erzählen, dann sprechen sie nicht zuerst über Gebäude oder Zahlen. Sie sprechen über Menschen, über Kinder, die nachts nicht schlafen können, über ältere Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen wollen, über Gemeinden, die trotz Sirenen, Angst und Verlust zusammenhalten. Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in der Ukraine zählt nur etwa 1000 Gemeindeglieder in 15 Gemeinden, verstreut über das ganze Land. Und doch ist sie für viele zu einem Ort der Hoffnung geworden. Einer, der diese Hoffnung seit Beginn des Krieges sichtbar lebt, ist Synodenpräsident Alexander Groß. Als Pfarrer in Odessa erlebt er den Krieg Tag für Tag ganz unmittelbar. Besonders am Herzen liegen ihm jene, die am verletzlichsten sind, Kinder und Senioren. Auf seiner Reise nach Albanien macht er am 5. Mai einen Zwischenstopp in Bukarest. Dort begegnete er Gemeindegliedern der Evangelischen Kirche AB in Bukarest. In bewegenden Gesprächen berichtete er, wie der Krieg das Leben der Gemeinden verändert hat, wie Menschen lernen mussten, mit Verlust zu leben und wie Glaube und Gemeinschaft dennoch Kraft schenken können. Herr Groß, wie groß ist die evangelisch-lutherische Gemeinde heute in der Ukraine und wie viele Gemeinden betreuen Sie?
Unsere Kirche ist nicht groß, leider wegen Krieg noch kleiner geworden, etwa dreimal kleiner geworden insgesamt in der Ukraine. Wir sind 24 Gemeinden heutzutage, etwa Maximum 1000 Mitglieder alle zusammen. Ich betreue 4 Gemeinden, die lebendig sind und selbstständig sind und arbeiten, funktionieren, und noch eine Gemeinde, die leider zerstört ist. Zerstört ist Kirche, Dorf, wo diese Gemeinde war. Das ist ein Schlangendorf im Cherson-Gebiet. Und praktisch kümmere ich über Menschen, die aber nicht zusammen sind und können nicht zusammen zu Gottesdienst kommen. Sie kommen zu Gottesdiensten in andere Gemeinden.
Welche Rolle spielt heute die Kirche in der humanitären Hilfe für die Bevölkerung?
Ja, wir versuchen, so wie möglich Menschen zu helfen. Das ist eine große, große Not zwischen älteren Leuten besonders. Leute, die bekommen ganz kleine Rente von Staat. Also wir sind sehr dankbar, dass die Europäische Union hilft uns mit Geld, einfach diese kleine Rente zu zahlen. Aber generell ist Rente zu klein, also ist 60, 70 Euro pro Monat. Und Menschen leiden, also sie können einfach nicht zahlen Medizin oder Heizung im Winter und so, oder Lebensmittel, ja. Und das heißt, dass sie brauchen immer wieder Unterstützung. Und wenn Menschen, alte Leute, dann Familien haben und gute Kinder haben, dann sie betreuen dann von seinen Kindern. Aber wenn nicht, wenn Alleinstehende, dann ist Katastrophe. Und wir versuchen einfach in dieser Not neben Menschen dastehen, obwohl wir sind auch sehr begrenzt. Wir machen das in 8 Dörfer und Stadt nur, und das ist alles. Und schicken immer wieder was dann nach Cherson-Gebiet zur Frontlinie und so weiter.
Aber Sie kümmern sich auch um die Kinder.
Ja, wir haben Kinderarbeit und das ist sehr wichtig heutzutage, dass Kinder Ausbildung bekommen. Wir haben zwei Zentren für Kinder aus sozialen Familien, also die aus schwierigen Familiensituationen kommen und haben nicht viel Motivation zu studieren, auch weil Eltern gar nicht kümmern darüber. Oft zur Schule kommen gar nicht und so weiter. Also wir versuchen einfach Sachen zu geben, die Grundlagen geben, dass das Kind lesen kann, schreiben kann und rechnen kann. Und dann wahrscheinlich, das ist das Maximum, was das Kind kriegt in sein Leben. Sowieso studieren nicht weiter oft, aber mindestens solche Basis haben.
Es gab auch viele Flüchtlinge und diese Flüchtlinge haben auch zur evangelischen Kirche gefunden. Wie haben Sie es geschafft, sie in diese Gemeinde mit aufzunehmen?
Ja, wir waren einfach da. Wir haben Flüchtlingsfamilien zu uns genommen, haben vorgeschlagen, so hier ist eine Wohnung, ein Haus, Sie können da leben und wir laden euch ein, dass Sie auch mit uns in Gemeinschaft sich selbst finden. Ja, das kann man nicht sagen, das war einfach, also besonders mit Männern. Manche Männer fangen zu Gottesdiensten kommen erst nach 7, 8 Monaten, als sie gekommen zu uns. Und warum? Wir haben einfach zusammengelebt, zusammengearbeitet. Sie kennen mir zum Beispiel gut. Ja, wir haben auch Sauna gebaut. Also wir gehen auch in Sauna manchmal zusammen und so. Und sie sehen, dass wir sind ganz normale Leute. Wir wollen nichts in ihrem Leben dann manipulieren oder so. Wir geben einfach Vorschlag. Wenn sie sehen für sich selbst, dass gut ist, dann sie kommen. Also Frauen sind schneller in solche religiöse Fragen. Männer sind langsamer, aber heutzutage kann ich sagen, dass alle 6 Familien, die bei uns sind, im kirchlichen Territorium leben, in unseren Häusern, sie sind auch Mitglieder von Gemeinde.
Wie wichtig ist auch die Unterstützung von lutherischen Kirchen aus anderen Ländern, aus Europa vor allem?
Ja, leider sind wir nicht in Lage, die ganze Hilfe allein tragen. Wir sind nicht in Lage, alles selbst zu finanzieren, weil unsere Menschen sind begrenzt. Es gibt natürlich in staatlichen Gemeinden in Odessa ein paar Personen, die spenden uns ziemlich viel Geld wegen seinem Business dann. Aber so, dass alle Leute dann genug Geld sammeln und um alle Projekte zu unterstützen, das ist leider unmöglich. Darum ist ein Teil von meiner Arbeit dann verschiedene Kirchen, Partnerkirchen dann in europäischen Ländern fragen, ob sie etwas helfen können. Natürlich, alle haben seine Grenzen, seine Möglichkeiten. Eine Kirche gibt 1.000 Euro, andere Kirche weniger oder mehr. Das ist alles von Kirche zu Kirche. Aber alles zusammen funktioniert dann und Menschen bekommen das, was sie brauchen heutzutage.
Der Krieg geht weiter, aber Sie haben gesagt, Sie leben weiter. Was gibt Ihnen Mut, weiterzumachen?
Ich arbeite sehr aktiv in 3 Gemeinden, die nicht weit voneinander sind. Das heißt, ich habe pro Woche dann 3 Bibelstunden oder 2 Konfirmandenunterrichte für Erwachsene. Wir haben praktisch keine jungen Leute jetzt. Also ich habe viel zu tun mit Wort Gottes, mit Bibel, mit Ermutigung für Menschen, mit Lebenssituationen und so weiter. Und ich verstehe, dass wir nur an Gott wirklich hoffen können und nur mit Gottes Hilfe weitergehen können. Und einfach danken für das, was wir haben und versuchen, mehr und besser etwas zu organisieren. Also das Glaube an Gott und muss ich sagen, noch eine wichtige Sache. In solchen Fällen, wo ganz schwer ist, Gott kann man so stark fühlen, ja? Also dass er nahe ist. Also keiner hat Zweifel, ja? Keiner verzweifelt ist, also weil wir sehen, wie Gottes Hand ist bei uns.
Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft auch weiterhin und möge der Frieden bald ins Land ziehen.
Danke, herzlich, danke.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als der Deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Die Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Wir sind auch im Livestream empfangbar. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro. Wir sind nun, werte Damen und Herren, am Ende der Mai-Ausgabe des Funkmagazins angekommen. Monika Strava bedankt sich nochmals aus dem Bukarester Funkhaus im Namen all meiner Kollegen aus dem SWR Neumarkt und Fünfkirchen für ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie bleiben uns auch weiterhin treu. Das Funkforum ist nämlich ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Beiträge der einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Dort finden Sie auch unsere Gemeinschaftssendungen unter Funkmagazin. Wir verabschieden uns nun und wünschen Ihnen alles Gute. Ende Juni sind wir aber wieder für Sie da mit den Highlights des Monats Juni. Bis dahin, auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.